Wir machen es heute Abend einmal ganz biblisch. Der Herr Jesus setzte sich, um zu lehren. Es sind jetzt etwas über 3 Jahre, dass wir das vorige Mal hier waren. Das war im Sommer von 2006. Und wir freuen uns, dass der Herr Jesus es möglich gemacht hat, dass wir heute Abend wieder hier sein dürfen. Wir sind auf einer Dienstreise durch Deutschland, Teile von Deutschland, und dann sind wir einige Tage in der Schweiz, bevor es dann wieder zurückgeht gegen Ende des Oktobers. Wir waren in Hamm, in Soest, in Halle bei Bielefeld, in Bad Essen, Raden, Lemgo und in der vorigen Woche in Gifhorn bei Wolfsburg. Und jetzt dürfen wir hier sein durch die Gnade des Herrn. Ich bespreche in diesen Tagen, in diesen Wochen, den Epheserbrief. Weshalb? Ich begann schon in Kanada damit. Wir hatten eine Bibelwoche in Manitoba, in einer Gemeinde dort. Dort habe ich auch auf Deutsch gesprochen, zu Neueinwanderern. Dort begannen wir mit dem Epheserbrief, und so mache ich von Station zu Station etwas weiter. Wir sind jetzt gekommen bis etwa zur Mitte von Kapitel 3. Warum gerade der Epheserbrief? Ich hoffe, wir sind uns bewusst, dass wir schweren Zeiten entgegengehen. Ich weiß, es gibt Christen, die meinen, wir sollten uns nicht damit befassen. Aber die Heilige Schrift lehrt uns, wahrhaftig zu sein. Und die Heilige Schrift teilt uns selbst mit, dass wir auf dieser Erde schwereren Zeiten entgegengehen. Jesus kommt gleichsam in der Nacht der Welt. Und was hat der Epheserbrief damit zu tun? Sehr viel. Mir ist wichtig geworden, dass wenn wir hier auf der Erde zurechtkommen wollen und unsere Aufgaben hier in rechter Weise erledigen wollen, dann werden wir das von der himmlischen Warte aus unternehmen müssen. Wenn hier auf der Erde einmal überhaupt etwas für Gott getan sein wird, dann wird Gott selbst es sein, der es getan hat. Und das müssen wir erkennen, dass nicht wir die Wirkenden sind, sondern Gott. Der Epheserbrief ist sehr geeignet, uns an dieser Stelle zu helfen. Er hat 6 Kapitel und kann ganz einfach in die Hälfte aufgeteilt werden. In der ersten Hälfte nimmt der Apostel uns in den Himmel. Dort fängt's an. Dort hat Gott angefangen mit uns, schon in der Ewigkeit. Und dort im Himmel beginnt unsere eigene Geschichte. Wir sind von oben, vom Himmel, geboren worden. Von dort kam der Heilige Geist, von dort kam Jesus, von dort hat Gott zu Menschen gesprochen durch Propheten. Menschen, die hier auf der Erde einen Unterschied machten, standen in Verbindung mit dem Gott des Himmels. Und wenn wir hier auf der Erde, im Alltag, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Küche, sonst wo, wenn wir hier zurechtkommen wollen mit unseren Schwierigkeiten, die auf uns zukommen, dann werden wir uns Zeit zu nehmen haben für den Himmel. Der Apostel Paulus zeigt uns die großen Segnungen Gottes. Er zeigt uns unsere himmlischen Vorrechte. Und dann erst in Kapitel 4, dann bis Kapitel 6, nimmt er uns wieder zurück auf diese Erde und lässt uns als Himmelsbürger hier auf der Erde ein Zeugnis sein für ihn, für Jesus. Also, ich nehme in diesen Tagen die Geschwister, die dann zur Wortverkündigung kommen, gern in den Himmel. Und bis jetzt sind wir immer noch im Himmel. Aber das ist auch die Praxis. Jemand hat gesagt, wenn man vielleicht etwas theoretisch gesprochen hat, nach Meinung einiger, wie sieht das in der Praxis aus? Meine Antwort lautet, das ist die Praxis. Für manche Christen ist das sehr fremd, himmlische Gedanken zu bewegen. Ihre Gedanken sind hier auf der Erde. Ihre Gedanken werden beschlagnahmt von den Gegenständen dieser Erde. Bei jungen Menschen ist es sehr oft der Sport. Da ist Bewegung, da geschieht etwas. Oder es kann die Reise sein, jetzt im Sommer. Es kann aber auch Nachteiliges sein, unsere Krankheit, wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die nehmen uns sehr schnell in Beschlag. Und wenn das eine Zeit lang so weitergeht, dann sind wir weniger fähig, himmlische Gedanken zu bewegen. Ich persönlich stelle fest, wenn ich Gottes Wort lese, zum Beispiel gerade diesen Epheserbrief, ich weiß nicht, wie viel Mal mir das aufgefallen ist. So denkt Paulus. Ich muss gestehen, so denke ich nicht. Nicht von zu Hause aus. Aber wenn ich mir Zeit nehme, mich hineinzuversetzen in das, was Paulus hier sagt, dann ist das wirklich erfrischend. Und wenn man sich Zeit nimmt, Maria wurde erwähnt. Zweimal in Lukas Kapitel 2 ist davon die Rede, dass sie Gottes Wort bewegte. Das war typisch für sie. Und als der Engel zu ihr kam, war das für sie natürlich etwas sehr Plötzliches. Aber die Nachricht hat sie nicht umgeworfen. Sie hat sie angenommen. Sie konnte nur nicht verstehen, wie das werden sollte. Aber sie glaubte dem Engel. Und auf den Glauben kommt es an, dass wir dem Herrn vertrauen, was immer er uns in den Weg führt. Wenn wir also himmlisch zu denken lernen, Paulus spricht davon in Römer Kapitel 8, der Geist ist gekommen, nachdem Jesus gekommen ist. In Vers 3 spricht der Apostel davon, dass was das Gesetz nicht tun konnte, das hat Gott getan durch Jesus Christus. Wozu? Damit das, was das Gesetz schon lange gefordert hatte, in uns erfüllt werde. Wir sollen also Gesetzeserfüller sein. Wie? Nicht dadurch, dass wir uns wieder eine neue Liste machen. Das tun viele Christen. Dann hacken sie ab. Nicht so, sondern das Wesentliche des Gesetzes, die Mitte. Das, was das Gesetz forderte. Und das war ein Wort. Liebe. Liebe forderte Gott von jeher. Die Liebe ist und bleibt die Forderung Gottes bei uns. Aber wie wird diese Liebe in uns erfüllt? Wie kommt es dazu, dass wir, so wie das Gesetz es fragte, dass wir diese Liebe zum Ausdruck bringen? Paulus sagt, nicht in einem Wandel nach dem Fleisch, sondern in einem Wandel nach dem Geist. Und dann begründet er das. Er sagt, das hat mit dem Denken zu tun. Denn die, die nach dem Fleisch leben, denken nach dem Fleisch. Dort sind ihre Gedanken. Was ist das Fleisch? Das Fleisch ist das, was sie heute anhaben. Das ist ihre erste Umgebung, ihr Körper, der besteht aus Fleisch. Wir selbst sind Persönlichkeiten, Geister, Seelen, so nennt uns die Bibel. Im Geist sind wir wiedergeboren. Das Fleisch ist nicht wiedergeboren, ist immer noch dasselbe Fleisch, was es immer war. Aber in diesem Fleisch, in diesem Körper, wohnt jetzt ein wiedergeborener Mensch. Und die Welt dieses wiedergeborenen Menschen ist nach Paulus in Epheser Kapitel 2, Vers 7, das Himmlische. Wir sind versetzt worden neben Jesus Christus im Himmlischen. Neben ihn sind wir platziert worden. Dort ist unser Zuhause. Und dort, sagt Paulus, Kolosser Kapitel 3 in den ersten Versen, dorthin sollten unsere Gedanken gehen. Sie sollten gern bei Jesus sein. So wie der Bruder das vorhin beschrieben hat, Gottes Wort wohnt reichlich in uns. Ja, was heißt reichlich? So viel wie möglich. Natürlich müssen wir uns mit irdischen Dingen beschäftigen, aber mit himmlischen Gedanken. Wir kommen zurecht mit unseren Autos, mit unseren Familien, mit unseren Kindern, mit unseren Krankheiten, mit allen unseren Fragen kommen wir zurecht, wenn wir himmlisch denken. Das hat Gott so eingerichtet. Zuerst war er im Himmel und dann kam die Erde. Und die Erde hat er so gebaut, dass sie durch sein Wort dreht, sich bewegt und alles in dieser Welt läuft nach himmlischem Geheiß. Menschen, die hier auf der Erde zu Hause sind, bei denen geht es immer wieder schief. Eine Zeit lang kann es gut gehen. Nur ein Christ, nur ein Mensch, der himmlisch denkt, kann hier auf der Erde mit Erfolg rechnen. Psalm 1. Der wohnt im Worte Gottes und das Wort Gottes wohnt in ihm Tag und Nacht. Bei dem schenkt der Herr Gelingen im Alltag. Ja. Also das ist die Betonung im Epheserbrief. Das ist die Betonung in Römer 8. Wir sinnen über das nach, was des Herrn Jesus ist, was des Geistes ist. Und das, was des Geistes ist, das ist das Wort Gottes. Alles das, was zu Jesus gehört, das gehört zum Geist. Und dann kann der Geist in uns von Tag zu Tag hier auf dieser Erde einen himmlischen Wandel zur Schau tragen. Da sieht man Menschen, die wie Henoch und Noah mit Gott schreiten. Nun sind wir bis zu Kapitel 3 gekommen. In Kapitel 3 spricht der Apostel immer noch von den himmlischen Vorrechten. Aber er nimmt sich wieder Zeit zum Beten. Ich habe immer wieder betont auf dieser Reise, dass der Apostel Paulus in diesem Brief sehr viel betet. Ich denke, es gibt keinen Brief des Apostels oder überhaupt im Neuen Testament, wo so viel gebetet wird im Schreiben und beim Schreiben. Ich will uns das zeigen, kurz bevor wir weitergehen. Wer die Bibel dabei hat, der kann das schneller kontrollieren. Kapitel 1, Verse 3 bis 14. Das ist alles ein Satz und ein Gebet. In diesem Fall ein Lobgebet. Es gehört sich, dass Gott oder dass Paulus einen Brief beginnt mit dem Lob Gottes. Das tut er gern und immer wieder. Hier haben wir das Lob Gottes und das ist genau das, was er betet. Und wenn ich die Verse lese, dann können sie mein Gebet sein, so wie sie da stehen, diese Worte. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi und so weiter. In Kapitel 1, Vers 15 beginnt der Apostel zu berichten von seinem Gebet. Und das tut er bis in die Mitte von Kapitel 2. Die Verse 15, 1 Vers 15. Und das kann eine Hilfe sein bei Bibellesen, denn wer seine Bibel verstehen will, der sollte lernen, Sätze zu erkennen. So spricht man, nicht nur mit Wörtern, nicht nur mit Wortgruppen. Man begegnet immer wieder Menschen, die nicht verstehen, Sätze zu bauen. Die stellen Gruppen von Wörtern in den Raum und hoffen, dass der Nächste dann mitkriegt, was gesprochen wird. Es fällt manchen Leuten auch schwer zu sprechen. Ich persönlich habe nie gelernt, Geschichten zu erzählen. Das ist meine Schwäche. Und ich muss sehr viel beten, bevor ich überhaupt etwas sagen kann. Also ich kann mitfühlen mit solchen Leuten. Aber lesen kann ich und nachdenken kann ich auch mit der Hilfe des Herrn. Und wenn wir die Bibel lesen, dann ist es gut, wenn wir Sätze erkennen können. Denn das sind zusammengestellte Wörter, die einen Sinn, einen Gedanken weitergeben. Einen vollständigen Gedanken. Der kann länger sein, der kann kürzer sein. Ein Satz kann auch aus mehreren Sätzen bestehen, die zusammengebastelt sind durch Verbindungswörter und so weiter. Heute haben wir Punktuation, das heißt Punkt und Komma und so weiter, als Hilfsmittel. Und die haben wir auch verwendet, wenn wir die Übersetzung herstellten. Aber die Verse 1,15 bis 2, Vers 3 einschließlich, das ist alles ein Satz. Haben Sie einen langen Atem? Den braucht man schon, wenn man Paulus nachdenken will. Ja. Aber es ist eine große Hilfe, wenn man das identifizieren kann. Und dann zweitens ist es eine große Hilfe, wenn wir einen längeren Satz antreffen, dass wir die Mitte oder den eigentlichen Kern dieses Satzes erkennen können, finden können. Denn um diesen Kernsatz hat man dann die anderen Teile des Satzes aufgebaut. Paulus spricht von Jesus als unserem Eckstein, dem Eckstein der Gemeinde. Und die Apostel und Propheten haben das Fundament dann daran geschlossen. Der Eckstein, man hat früher nicht die technischen Mittel gehabt zum Bauen, wie wir heute es haben. Und dann war der Eckstein ein besonderer Stein, der die Maße des Baus schon angab. Auch des Fundamentes zunächst und dann des ganzen Baus. Deshalb war der Eckstein so wichtig. Wenn wir also einen Kernsatz finden, dann können wir in etwa den Satzbau besser verstehen. Also 1 Vers 15 bis 2 Vers 3 schildert oder beschreibt Paulus, wie er betet. Er berichtet von seinem Beten und wir haben dort Inhalte seines Betens, obwohl es nicht direktes Beten ist, wie 3 Vers 14. Die Verse 4 bis 10 in Kapitel 2 schließen sich an diese Verse an. Sie sind die Fortsetzung dieses langen Satzes. Sie gehören also immer noch gedankenmäßig zu diesem Text 1, Vers 15 bis 2, Vers 10. Dort berichtet also Paulus von seinem Beten. Und dann kommen wir zu 2, Vers 11. Und dort haben wir zum ersten Mal im Brief eine Forderung, einen Aufruf. Bis dahin erzählt Paulus von seinem Beten und so weiter, von dem, was Gott getan hat. Und die Epheser lesen und freuen sich darüber. Und mit Vers 11 in Kapitel 2 sagt er, jetzt müsst ihr mal etwas machen. Ich habe bis jetzt geschrieben, meine Gedanken aufgezeichnet. Jetzt bitte denkt ihr mal nach. Und er ruft sie auf, nicht etwas zu tun, obwohl das Denken schon manchmal schwere Arbeit sein kann. Er ruft auf zu denken. Darum, deshalb denkt darüber nach. Worüber? Kernsatz, dass ihr einmal ohne Christus wart. Darüber sollte man manchmal nachdenken. Und das geht dann bis zu Vers 13, denke ich. Ab Kapitel 14 dürfte es sein. Da beginnt er einen neuen Satz. Er ist unser Friede. Es könnte Vers 14 sein bis Ende. Da erzählt er, worüber sie noch nachzudenken haben. Es sind also zwei Gebiete. Das, was sie ohne Christus waren, und das, was sie in Christus sind. Das sind die zwei Gedankenbereiche, über die sie nachsinnen sollen, nachdenken sollen. Das ist bis zum Ende von Kapitel 2. Dann kommt man zu Kapitel 3 und Paulus fährt fort zu erzählen, wie er betet. Und hier kommen wir wieder zu einem langen Satz. Kapitel 3, Verse 1 bis 19 sind ein Satz. Mit einer langen Klammer, die Verse 3 bis 13. Eine Klammer innerhalb eines Satzes. Und den Kernsatz des langen Satzes 1 bis 19, den haben wir in Vers 14. Dies soll eine Hilfe sein zum Bibellesen. In Vers 15 lesen wir, ich beuge meine Knie. Das ist eine Formulierung für beten. Ich bete. Er hat uns eben gesagt, wieso er betet, weshalb, wer es ist, der betet, von woher er kommt in seinem Beten. Das schließt seinen großen Auftrag ein. Er holt sehr weit aus. Er geht zurück in die Ewigkeit, bevor die Welt gegründet wurde, und schaut nach vorn in die Weite. Denn er ist betraut worden mit dem ewigen Evangelium Gottes für alle Menschen. Dies ist weltumfassend, was der Apostel Paulus uns hier auftut. Denn bis anhin, bis Jesus kam, hat Gott zur Hauptsache gewirkt, innerhalb eines ganz kleinen Volkes auf dieser Erde, in dem Volk Israel. Dieses Volk hat er gleichsam in die Mitte der Welt gestellt. Es ist interessant, auch geografisch ist Israel gleichsam die Mitte der Welt. Gott hat hier gewirkt, damit seine Botschaft hinausgehe in den Osten Asiens. Ich denke, jetzt haben wir die Karte einigermaßen vor Augen. In den Süden Afrika, dann in den Westen, Norden und Westen, das ist der größere Bereich, Europa und Amerika als Verlängerung von Europa. Dort geht die Botschaft dann hinaus von Israel. Aber Gottes Wirken war vornehmlich im Volk Israel, bis Jesus kam. Und auch Jesus kam in das Volk Israel hinein und hat dort gelebt und Zeugnis abgelegt, ist dort gestorben, dort gen Himmel gefahren. Und dann sendet er seine Boten hinaus in alle Welt. Ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem. Zweitens, und das ist ein Doppelbereich, Judäa und Samarien. Drittens, bis ans Ende der Erde. Und schon die ersten Apostel, die kamen sehr, sehr weit. Thomas vielleicht am weitesten bis nach Indien. Dort gingen sie dann hinaus. Und Paulus ist betraut worden mit der Botschaft Jesu, ganz besonders für Menschen außerhalb Israels. Ihm war es gegeben, auch den anderen Aposteln und der Gemeinde in Jerusalem zu zeigen, schaut einmal, Gott hat jetzt aufgehört, nur in Israel zu wirken. Jetzt ist die Zeit gekommen und er legt großen Wert darauf, dass das im großen Plan Gottes war. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo Gott sein Wirken hinausgehen lässt in alle Welt. Und alle Menschen dürfen jetzt den Israel verheißenen Messias für sich in Anspruch nehmen. Das war ungeheuer für die erste Gemeinde, die konnte das zunächst nicht verkraften. Aber davon spricht er hier. Und es sind ja meistens nicht jüdische Christen, die diesen Brief bekamen und lasen. Und er sagt ihnen, dies ist die Botschaft, mit der ich betraut worden bin. Und ich bete für euch. Dieses Beten gehört zu meiner Arbeit. Und dieses Beten tut er dann. Und jetzt, wo er ein Gefangener ist in Rom, hat er vielleicht mehr Zeit zum Beten. Er kann nicht so viel reisen, aber er kann Gedanken durch die Gemeinden gehen und für sie beten. Und das tut er. Ich bete. In den Versen 14 und 15 teilt der Apostel uns mit, wie er betet. Auf den Knien einmal. Zu wem er betet. Er macht das ganz klar, zu wem er betet. Das ist ein Gott, der seine Abdrücke, Fingerabdrücke hinterlassen hat in der ganzen Schöpfung. Ich bete, sagt Paulus gleichsam, zu einem Gott, der Vater ist, nicht nur von Jesus Christus. Er ist ein Vater aller Vaterschaft, aller Väter. Die Schöpfung besteht aus Familien. Die Vogelwelt besteht aus Familien. Die Tierwelt besteht aus Familien. Die Pflanzenwelt besteht aus Familien. Mineralien kann man kategorisieren. Überall hat es Familien. So hat Gott die Welt gebaut, geschaffen. Überall sind leitende Figuren. Zuerst einmal, am Anfang, dürften es verhältnismäßig, in Bezug auf heute, wenige Arten, das heißt eine gewisse Anzahl von Arten gegeben haben. Diese sind geblieben. Aber Gott hat sie so geschaffen, dass sie sich innerhalb ihrer Arten vermehren durften und verschiedene Farben und Charakteristika annehmen konnten. Noch zu Noahs Zeiten werden nicht so viele Tiere gewesen sein, wie es heute gibt. Ein Vater und eine Mutter einer bestimmten Art oder Spezies genügte. Und wenn diese sich vermehrt haben nach der Sintflut, dann sind verschiedene Arten von Tieren, ich meine jetzt nicht Grundarten, ich meine jetzt Nebenarten. Das gibt es, das wissen wir. Das ist, liegt in der Schöpfung drinnen. So wie Menschen sich vermehrt haben. Einige sind gelb, einige sind braun, einige sind dunkel, einige weißer. Das war am Anfang nicht so, aber das liegt im Wesen von uns Menschen, dass diese Verschiedenheiten zur Schau kommen können. Wir merken das auch in der Familie. Wir sind ja nicht ganz genau eine Kopie von unseren Eltern, nicht wahr? Wir sind etwas anders, aber wir sind immer noch Menschen. Nun ist Gott ein Vater, der Vaterschaft, Familien geschaffen hat. Und die Leser sollen wissen, so wie Gott in der Schöpfung Familien eingerichtet hat und für diese sorgt wie ein Vater, das macht auch Jesus deutlich in Matthäus 6, so ist er unser Vater in Jesus Christus, in einer Gemeindefamilie. Und er als Seelsorger betet zu diesem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann sagt er mit Vers 16, was er betet. 16 bis 21 sind dann der Inhalt seines Betens. Also das ganze Kapitel 3 hat es mit Gebet zu tun, entweder Inhalt oder Besprechung von Beten. Wir können sehr viel lernen von dem Apostel Paulus, wie wir beten dürfen. Ich lese die Verse 16 und 17. Oder vielleicht fange ich am besten an mit Vers 14, dann kriegen wir noch besser den Zusammenhang. Aus diesem Grunde ist es, dass ich meine Knie beuge vor dem Vater unseres Herrn, Jesu Christi, von dem her alles in den Himmeln und auf der Erde, das einen gemeinsamen Vater hat, benannt wird, damit er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft zuzunehmen an Macht durch seinen Geist in den inneren Menschen hinein, Christus wohnen zu lassen in euren Herzen durch den Glauben. Das ist etwas schwerer zu verstehen, weil wir nicht so sprechen. Nun sagen wir auch nicht immer solche Dinge und deshalb sprechen wir auch nicht so. Aber wir lernen hier himmlische Sprache nachzudenken und hoffentlich auch mal nachzusprechen. Er sagt uns hier, was er betet. Wir haben in Vers 16 und 17, den Versen, die ich eben gelesen habe, ich habe nur die erste Hälfte von 17 gelesen, in Vers 16 und 17 haben wir die Hauptanliegen. Dann kommen andere Anliegen, die aus diesem oder nach diesem folgen. Sie unterstützen diese Hauptanliegen. Wenn die Hauptanliegen Erhörung finden, dann dürfen die anderen Anliegen drankommen. Sehr interessantes, aufgebautes Gebet. Aber die Hauptanliegen haben wir in 16 und 17. Ich will uns jetzt in Vers 16 hineinführen, das wird seine Zeit brauchen. Vielleicht kommen wir heute gar nicht weiter. Wir müssen hier langsam gehen, sonst verlieren wir, was Paulus hier so wertvoll uns weitergegeben hat. Was ist das Anliegen, das erste Hauptanliegen? Wir haben zwei. Das erste ist Vers 16, der ganze Vers. Jetzt gilt es, die Mitte zu finden in Vers 16. Und es geht um Macht. Ich weiß nicht, wie es in Ihrer Übersetzung übersetzt worden ist. Ich lese diese Stelle noch einmal. Mit Kraft zuzunehmen an Macht durch seinen Geist. Es geht um Macht. Das ist sein Anliegen. Und er sagt von dieser Macht, er bittet Gott, dass er es ihnen gebe, dass er es euch gebe, an Macht zuzunehmen. Wir lernen hier einiges über diese Macht. Und ich möchte jetzt eine Liste machen. Erstens, wir lernen hier aus dieser Bitte, wenn das erst gegeben werden muss, was Paulus hier wünscht, er sagt, dass Gott es euch gebe, an Macht zuzunehmen. Wenn das also gegeben werden muss, dann sind wir als Menschen machtlos ohne Gott. Wenn das stimmt, was Paulus sagt, dass erst er es geben muss, dann sind wir machtlos und hilflos, wenn er es nicht tut. Wir sind also ganz abhängig von ihm. Das ist aber nichts Neues in der Bibel. Das finden wir schon, ich weiß nicht wie viele Mal, im Alten Testament. Ich erinnere an Psalm 81, Vers 2. Der erste Vers ist mehr oder weniger Titel und der erste Vers im Inhalt des Psalms ist Vers 2. Jubelt Gott zu unserer Stärke. Der Psalmist erinnert daran, dass Gott die Kraft, die Stärke seines Volkes ist. An ihm haben sie alles, was sie brauchen in dieser Hinsicht. Gott ist Stärke und er verleiht Stärke, wo immer er hinkommt. Er kommt gern zu uns. Er greift uns schnell und gern unter die Arme. Er setzt sich ein für uns. Er liefert auch Kraft. Gott ist unsere Kraft. Jesus sagte, und das ist uns vielleicht noch mehr bekannt, Johannes 15, Vers 5, Ende des Verses, ohne mich vermögt ihr nichts zu tun. Ihr könnt nichts tun ohne mich. Das sollten Sie wissen. Er sei der Weinstock. Sie seien die Rebzweige am Weinstock. Und die Rebzweige, für das, was sie tragen, sind vollkommen abhängig vom Weinstock. Sie vermögen nichts zu verrichten ohne den Weinstock. Er liefert den Saft, er liefert alles und sie tragen, was er liefert. Und so sagt Jesus, seid ihr vollkommen abhängig von mir. Er hatte schon in Kapitel 14 desselben Evangeliums, Johannes 14, klar gemacht, dass seine Jünger einmal, die an ihn glaubten, nicht nur diese 12, sondern später alle, die an ihn glauben würden, die würden in ihrer Tätigkeit das tun, was er tue. Das, was ich dann tue, werden sie tun. Und das werden auch größere Werke sein, als die, die ich bis anhin getan habe. Was hat Gott bezweckt mit dem Kommen Jesu in die Welt? Kann jemand mir das sagen? Was wollte Gott mit dem Kommen Jesu in die Welt? Ja, die Erlösung, die Erlösung der Menschen. Ja, das ist es. Ja, wir könnten jetzt allerlei Ziele damit verbinden. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Wozu? Jesus sagt nicht, dass er sterbe. Er sagt schon, dass er dahin gegeben wird. Entschuldigung, ja. Aber das Ziel, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Das war der Sinn des Kommens. Oder Lukas Kapitel 19, Vers 10, ist er im Hause des Zacchaeus. Des Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist Gottes Werk, wozu er Jesus sandte. Und sein Tod und seine Auferstehung und seine Himmelfahrt waren Vorbereitung für dieses. Wenn Gott Menschen retten wollte, dann musste jemand das Opfer, Schuldopfer bringen. Und dann musste er auch auferstehen, denn ein toter Heiland hilft nichts. Er musste ein Lebendiger sein und es musste vom Himmel aus geschehen. Bethlehem, Golgatha, Auferstehung, Himmelfahrt sind alles vorbereitende Stufen. Und alle Wunder, die Jesus tut, zwischen Antritt seines öffentlichen Dienstes und seinem Sterben. Das waren große Werke. Das größte Werk vielleicht physikalisch, die Auferweckung des Lazarus nach 4 Tagen. Aber das waren kleine Werke. Diese dienten dazu, ihn zu legitimieren. Was heißt das? ihn als herauszustellen als den, der von Gott gesandt war. Das war immer noch Vorbereitung, für die Vorbereitung. Man macht so viel aus seinen Wundern, und die wird man auch tun. Ja? Das ist nicht der Sinn dieser Aussage. Alles, was Jesus tat während seines Dienstes, war Vorbereitung auf seinen Tod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Und dann ging es los. Jetzt konnte Gott das einmal tun, wozu er Jesus überhaupt gesandt hatte, wozu er die ganzen 4000 Jahre verheißen worden war. Das ist das Eigentliche. Also, Gott will Menschen retten. Gott ist unsere Kraft. Und diese Kraft setzt er heute ein für uns. Wir tun, was er tut. Er ist der Handelnde. Noch eine Bibelstelle, bevor wir weitergehen. Apostelgeschichte 1, Vers 1. Lukas schreibt an seinen Freund Theophilus: Einen ersten Bericht habe ich verfasst von dem, was Jesus begann zu tun und zu lehren. Mit anderen Worten, jetzt kommt die Fortsetzung. Von was? Von dem, das Jesus tut und lehrt. Das tut er in den Aposteln, durch die Apostel. Aber er handelt. Wir sind also ganz abhängig von unserem Herrn in allem unserem Tun. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit Jesus abgeben, dass wir uns Zeit nehmen für ihn. Sonst vermögen wir nichts auszurichten, was immer es dann tun, das ist Rauch und Schall. 1. Korinther 13, ja? Nur ein Geklimper. Wenn das erst gegeben werden muss, dann sind wir machtlos ohne Gott. Das Zweite, das wir hier lernen: Die Macht, die wir brauchen, kann erbeten werden. Paulus betet hier. In diesem Fall betet er für andere. Das dürfen wir auch tun. Wir dürfen das Paulus nachtun. Er ist unser Beispiel. Und wenn wir einen Bruder, eine Schwester treffen, die Macht braucht, ich werde das Wort gleich erklären, aber zunächst einmal gehen wir mit diesem Wort Macht um, anstelle von Kraft. Wenn wir machtlos sind, dann dürfen wir füreinander beten. Aber wenn wir füreinander beten dürfen, dann dürfen wir auch sicherlich für uns selbst beten. Das heißt, Paulus lehrt uns hier, dass auf das Bitten hin Gott es uns geben kann, an Macht zuzunehmen. Man darf es einfach bitten. Und Gott erhört reichlich. Jakobus teilt uns mit, wir dürfen im Vertrauen beten und er gibt uns unser Begehren. Gerade dies will er uns geben. Die Macht darf erbeten werden. Drittens, die Macht ist eine über uns und nicht eine über Gott. Dass er es euch gebe, mit Kraft zuzunehmen an Macht durch seinen Geist in den inneren Menschen. Wessen inneren Menschen? Der Leser. Das sind Menschen. Und die haben zwei Menschen, diese Menschen. Nach Jesus haben sie einen äußeren Menschen und einen inneren Menschen. Der äußere ist den, den wir sehen, und der innere ist der, den wir nicht sehen. Und es ist wahrscheinlich deshalb, dass er Herz genannt wird, so wie das entscheidende Organ beim Körper nicht sichtbar ist. Es ist innerhalb von uns. Und so ist das Entscheidende an uns als Menschen das Innere, der Geist. Das ist der innere Mensch. Wir sind also zweiteilig geschaffen worden. Adam ist zuerst Lehm, Form, Menschenform. Er liegt dort wie eine Leiche. Gott bläst in ihn den Odem. Und so wird der ganze Mensch eine lebende Seele. Dieser Hauch gibt dem Leib, den Gott geschaffen hat, das Leben. Jakobus sagt, wenn die zwei wieder auseinandergehen, dann haben wir es mit Tod zu tun. Die Leiche ist dann, der Leib ist dann tot, wenn der Geist weg ist, der innere Mensch. Adam war also zweierlei, innerer Mensch und äußerer Mensch. Und so betrachtet uns auch Jakobus, wie gesagt. Nun bekommen wir Macht, oder will Paulus, dass wir Macht bekommen über uns. Macht in den inneren Menschen. Das ist eine sehr große Wahrheit. In Galater Kapitel 5 lesen wir von der Frucht des Geistes. Und die letzte Frucht des Geistes heißt was? Wie?
Enthaltsamkeit.
So hat man es vielleicht. Wie bitte?
Selbstbeherrschung.
Selbstbeherrschung ist wohl eine bessere Wiedergabe. Das griechische Wort, wer Griechisch lernen will, oder vielleicht schon kennt, enkrateia, krateia, Macht. Enkrateia, Macht im Inneren. Und so kommen wir auf Selbstbeherrschung. Wir haben Macht über uns, über unseren inneren Menschen. Und der innere Mensch soll Macht haben über den äußeren Menschen. Paulus spricht nicht von Macht über Gott. Manche Christen haben die Auffassung, dass Gott uns im Gebet vielleicht Macht gibt, den Arm Gottes zu bewegen. Täuschen wir uns nicht. Den Arm Gottes wird er bewegen, wann er will. Wir sollten mehr Gottesfurcht kennen als Kinder Gottes, besonders wenn wir Jesus als unseren persönlichen Herrn haben. Wir dürfen ihn bitten, aber ich bin sehr demütig geworden beim Bitten, vielleicht manchmal bis zum Verzagen. Aber ich merke, dass ich ganz abhängig bin von der Barmherzigkeit Gottes. Ich kann Gott nichts vorschreiben, nichts. Ich habe seine Verheißungen, aber auch in seinen Verheißungen muss ich erkennen, ja, aber trifft das auf meine Not zu? Ich bin ehrlich. Wir schreiben Gott manchmal sehr schnell etwas vor und er bringt uns dahin, wo wir wirklich erkennen, wir sind abhängig von seinem Willen und selbst Jesus betet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus hatte ja nur guten Willen. Er war ja der vollkommene Mensch. Aber jetzt galt es, einen Weg zu gehen, der dem normalen Menschen, dem gesunden Menschen zuwider war. Der Tod stand Jesus vor Augen. Und der Tod gehört nicht zum gesunden Menschen. Hier haben wir zwei Willen Gottes, die aufeinander prallen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Denn dies ist Gottes Wort. Es gilt einmal, Gott hier zu verstehen, in Gethsemane. Jesus ist Gott in Menschengestalt. Er ist der vollkommene Mensch mit vollkommen gesunden Wünschen. Ein Verlangen zu genießen, ein Verlangen zu haben, ein Verlangen zu sein. Das lernen wir aus den Versuchungsgeschichten. Das sind die drei Grundbedürfnisse. Und die hat Jesus. Die sind vollkommen gesund. Er hat ein vollkommenes Verlangen, als Mensch zu leben. Nicht zu sterben. Das ist unnormal. Er will leben. Das ist sein Wille. Als einer, der einen Körper bekommen hat. Das Wort wurde Fleisch. Ja? Und dieses Fleisch, dieses Leben, dieser Körper ist keineswegs sündig, da ist kein Flecken von Sünde da, nur gesunde Wünsche. Und die gehen auf Leben hin, nicht auf Tod. Jetzt kommt der andere Wille Gottes. Warum? Weil wir Gott widersprochen haben. Wir sind es, die gegen Gott sind. Wir sind es, die den Widerspruch ausgelöst haben. Nicht Jesus. Wir sind es, die nicht tun wollen, was Gott will. Wir sind es, die verloren gehen, die er in die Hölle schicken muss. Aber er liebt uns, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Das heißt, Gott ist jetzt bereit, seinen Sohn aufzuopfern an unserer Stelle, damit wir leben können. Jetzt prallen diese zwei Willen zusammen und das erlebt Jesus. Der Wille Gottes, natürlich ist er vertraut mit diesem Willen Gottes, aber der Wille Gottes ist jetzt ein Wille, der dem Willen, den er einmal in Adam geschaffen hatte, der Wille zum Leben, dieser Wille widerspricht diesem. Jetzt muss Jesus sterben. Und Jesus ringt und gibt sich neu hin. Das hat er schon im hohen priesterlichen Gebet getan. Das tut er wieder. Dort hat er gebetet, ich heilige mich für sie. Er gab sich dem Herrn neu hin. Und jetzt im Garten Gethsemane sagt er, nicht mein Wille. Es ist kein Kampf in dem Sinne, dass er rebelliert, keineswegs, sondern er sagt ausdrücklich, nicht mein Wille geschehe, damit gibt er sich dem Herrn hin, sondern dein Wille. Ich soll jetzt diesen Willen zum Leben, der vollkommen gesund ist, hergeben als Opfer. Und er geht in das Nichts gleichsam. Er lebt weiter nach dem Tode, das ist klar, aber er geht jetzt in den Tod, in die Vernichtung des Lebens und steht wieder auf. Nicht Macht über Gott. Wir verfügen nicht über ihn. Wir sind bereit, unseren Willen abzugeben, herzugeben, damit sein Wille geschehen darf. Aber wenn wir das tun, dann kann er handeln. Dann hat er Freiheit zu handeln. Dann gehören meine Hände ihm, dann gehören meine Augen ihm, meine Ohren, alles gehört ihm, ist ihm ganz übergeben. Und wisst ihr, Geschwister, dann hört man auf zu sagen, das macht mir Spaß. Kennt ihr den Unterschied? Christen leben nicht nach Spaßwünschen. Die hören auf zu sagen, das macht mir Spaß. Die vergessen von Spaß. Das Leben ist viel zu ernst dazu. Wir sind nur eine kurze Zeit auf diesem Planeten. Wir sind hier, um Gott Freude zu machen, nicht um das Leben zu genießen. Wir sind hier, seinen Willen zu tun, nicht unsere Wünsche zu erfüllen. Und was wir bitten, sollte das sein, was er geben möchte, damit sein Reich komme. Wir sind ganz für ihn da. Geschwister, wir sind Sklaven. Wir haben nichts zu sagen über uns selbst. Leibeigene Knechte. Jesus lehrt uns einmal, das geht so weit, dass wenn wir alles getan haben, was wir tun sollten, das heißt, den ganzen Tag geschuftet und dann auch des Abends geschuftet. Dann, nachdem wir alles getan haben, sollten wir sagen, ich bin ein unnützer Knecht. Warum? Weil ich das bin. Ich nutze nichts. Ich muss wissen stets, bei allem Dienst, ich bin ein Wertloser. Aber ich habe mich dem Herrn zur Verfügung gestellt, seinen Willen zu tun, und er kann das Wertlose gebrauchen. Major Thomas sagt, Gott kann in jedem Strauch gebrauchen. Das sagt er anlässlich der Begegnung Moses mit Gott im Strauch, im Busch. Gott hat den Busch gebraucht, um sich Mose zu offenbaren. Und er sagt, Gott kann jeden Strauch gebrauchen. Es muss kein großer Baum sein. Es muss nichts Ansehnliches sein. Und manchmal zerstört er sogar seine Gefäße, er zerbricht sie, damit er aus ihnen etwas Neues mache, wie Jeremia berichtet. Wir bleiben unnütze Knechte, auch wenn wir es getan haben, weil alles, was geschieht, sein Tun ist. Und wir sind die Werkzeuge, die er gebraucht. Wir müssen also nichts Großes darstellen. Also, der Herr gibt Macht über uns selbst. Dieses Macht über uns selbst ist ein sehr großes Thema. Warum? Weil die Sünde in uns eingezogen ist. Und diese Sünde verlässt uns nicht. Paulus spricht von einer Sünde vor der Sünde. In Römer 7 beschreibt er nicht seine Niederlagen so sehr als wie es aussieht, wann er mal sündigt. Er beschreibt uns die Sünde, die ein Christ tut. Wer Schwierigkeiten hat mit Römer 7, sollte es noch einmal lesen, und zwar sorgfältig und Zeitformen achten. Vergangenheitsform, Gegenwartsform. Inmitten eines Satzes wechselt Paulus die Zeitform. Er spricht in der Vergangenheitsform und wir wissen, das war hinter ihm. Und dann spricht er in der Gegenwartsform, im selben Satz, als ob er sagen will, in einem gewissen Sinne hat sich nichts geändert mit meinem Christwerden, in einem gewissen Sinne. Dass sich vieles geändert hat, das macht er in Kapitel 8 schon deutlich. Aber das lässt auf sich warten zunächst. Zunächst beschreibt er seine Begegnung mit dem Gesetz. Und wenn ein Christ diese Frage nicht geklärt hat, dann wird er kaum mit Römer 8 fertig werden. Denn das Gesetz bleibt. Es bleibt. Und die Schrift erwartet von Christen, dass sie gesetzlich sind. Das heißt, dem Gesetz entsprechend. Das macht Paulus klar, sogar noch in Römer 8. Aber in Römer 7 beschreibt Paulus, was geschieht, wenn man sündigt. Man übertritt nicht nur ein Gebot, sondern es ist die Handlung, das, was wir Sünde nennen als Tat, ob Gedanken, Worten oder Taten, das ist die Folge von etwas. Und Paulus weist hin auf das eigentliche Problem in uns. Und er sagt, in meinen Gliedern, in mir steckt etwas, das mich zur Sünde führen will. Und dann fragt er, wer wird mich befreien von diesem Leibe des Todes oder von dem Tode dieses Leibes? Kann so oder so übersetzen. Er dankt Gott, das ist kein Problem, er weiß das. Aber das ist ein Ruf eines Christen, der erkannt hat, dass er nichts ausrichten kann. Paulus kann dann fast im selben Satz oder gleich im nächsten Atemzug sagen, es ist dann keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Aber, und jetzt fehlt uns der zweite Teil des Satzes in vielen Bibeln, wer sind diese Christen? Wer sind diese echten Christen, für die es keine Verdammnis gibt? Das sind Menschen, die nicht wandeln nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Ja. Und dann führt er das aus, wie das aussieht. Diese Sünde in uns, die bleibt da und will uns immer wieder neu in die Versuchung bringen. Jakobus schreibt auch ebenfalls davon. Ich sprach einmal mit einem Studenten von mir. Er war schon fertig mit dem Studium, hatte weiter studiert und eine Doktorarbeit wohl geschrieben. Und wir reisten zusammen und wir kamen auf seine Arbeit zu sprechen. Und er wollte wohl Römer 7, den zweiten Teil, auch in die Vergangenheit schieben. Und dann erinnerte ich ihn daran, dass was Paulus in Römer 7 sagt, nichts anderes ist, als was er in Galater 5, Vers 17 sagt. Da sagt er es immer noch. Das Fleisch streitet wider den Geist. Und der Geist streitet wider das Fleisch. So dass ihr nicht imstande seid, zu tun, was ihr wollt. Ihr tut immer, was der eine oder der andere will, aber nicht, was ihr wollt. Sehen Sie den Kampf? Und deshalb, weil Paulus das weiß, Jakobus weiß das, Kapitel 1, Vers 13 dürfte es sein. Wir werden versucht von innen her. Es braucht nicht jetzt nur eine Versuchung von außen wie bei Adam und Eva oder wie bei Jesus. Der hat nicht kapituliert, aber Adam und Eva kapitulierten. Aber es war in jedem Fall, in beiden Fällen, eine Sünde oder eine Versuchung von außen. Aber Jakobus sagt, unsere Versuchung kommt auch von innen. Einer meiner Lehrer sagte, wir haben Klebstoff in uns. Und die zwei begegnen sich, ja, die Versuchung dort und das Klebstoff in uns. Wir werden versucht, weil wir ein Schwergesetz, so kann man es nennen, in uns haben. Und wir brauchen Macht. Was heißt das? Das ist mehr als Kraft. Macht heißt Regierungsgewalt. Gott will, dass wir über uns selbst herrschen. Und das können wir nicht von selbst. Und das weiß Paulus. Und deshalb bittet er, dass Gott es gebe, dass sie an Macht in ihrem inneren Menschen zunehmen. Damit sie ihren Geist beherrschen können, ihre Gedanken beherrschen können, sodass alles nach dem Willen, den Vorstellungen Gottes verläuft. Das Heiligungsbild Gottes haben wir in der Bibel. Wir können das überall erkennen, was er will. Und dass dieser Geist dann den Körper bestimmt, sodass die Hände, die Finger nur dorthin gehen, wo er es will. Wir sind die Verantwortlichen. Aber Gott liefert von sich aus die Macht, mit der wir dann Macht über uns selbst haben. Aber wir sollen nach Galater 5, Vers 22 und 23 Macht über uns selbst haben. Selbstbeherrschung. Manche Christen leben anders. Sie erwarten, dass Gott sie beherrscht. Das kann Gott, aber ich möchte es nicht dahin kommen lassen. Ich möchte jetzt vorzeitig gehorsam sein, bevor er mich in die Mühle nehmen muss. Er will einfach sagen, Kind, so. Und dann erwartet er von mir, dass ich gehorche. Und dass ich so gehorche, wie es die Engel im Himmel tun. Die tun es sofort und ganz. Dein Wille geschehe auf der Erde, bei uns zuerst, so wie dein Wille im Himmel geschieht. Der Satz sollte eigentlich vervollständigt werden. So wie er im Himmel geschieht, von den Engeln. Dort geschieht der Wille Gottes. Und so sollen wir den Willen Gottes tun. Macht über uns selbst haben. Wir sind die Verantwortlichen. Wir haben zu glauben, wir sollen vertrauen. Jesus sagt zu den Jüngern, ihr sollt vertrauen. Glaubt ihr an Gott? Ja? Wir sollen hinausgehen in alle Welt, nicht die Engel. Wir sollen handeln. Wir sollen dies und das nicht tun, das und das wohl. Finney, ein gesegneter Evangelist, der hat einmal erkannt, er kam ja von der reformierten Theologie, und er hatte bei dem Presbyterianismus, das war die reformierte Theologie, das war seine Kirche, dort hatte er erfahren, dass viele Christen so beteten, als ob Gott das tun sollte, was sie eigentlich tun sollten. Und dann hat er ihnen einmal beigebracht, ihr seid die Leute, die das tun sollen, wofür ihr betet. Ja. Wir müssen lernen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Und dann bekommen wir Schuldgefühle und dann kommen wir mit unserer Machtlosigkeit zu Gott. Ja? Aber er wartet, dass wir Macht bekommen, um seinen Willen zu tun. Macht über uns selbst. Eine große Aufgabe, die aber Gott schenken kann, dass es so geschieht. Und das wollen wir dann morgen, damit wollen wir morgen Fortsetzung machen. Wir sind noch nicht fertig mit Vers 16. Da ist noch sehr viel in diesem Vers. Dort wird noch von Reichtum gesprochen, vom Heiligen Geist, von der Art und Weise, wie die Macht zunimmt. Beten wir, dass der Herr uns das schenkt, was wir brauchen. Vielleicht ist hier jemand, der noch mit uns beten möchte, als Antwort auf das, was wir gehört haben. Der darf so frei sein. Steht ihr auf zum Gebet oder wie macht das? Gut. Und wir sind dir so dankbar, Herr Jesus, dass du es bist, der in uns wirkt, das, was vor dir wohlgefällig ist. Dazu bist du in die Welt gekommen, um deine Herrschaft aufzurichten. Und wir danken dir, Herr, dass du uns mit hineinnimmst in deinen Sieg.